Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen. An diesem Wochenende der Wahlen zwischen Eurovision Song Contest Bremen und der Türkei. Eine etwas verkürzte Ausgabe von Kultur heute. Die Wahlsondersendung zur Bürgerschaftswahl in Bremen beginnt hier in 25 Minuten mit dem Countdown zur Veröffentlichung der Prognose. Bis dahin, Theatermacher Milo Rau hat den Antigone-Stoff an den Amazonas verlegt und gibt den Indigenen eine Stimme, die gegen die Abholzung des Regenwalds protestieren. Wir berichten von der Uraufführung im belgischen Gent. Und an der Oper Leipzig ist Benjamin Brittens erste Oper Peter Grimes über den Tod des Lehrlings des Fischers neu inszeniert worden von Kai Link. Beginnen müssen wir jedoch mit einer traurigen Meldung vom Tod der Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Die Ingeborg Bachmann und Georg Büchner Preisträgerin wurde 69 Jahre alt. Einige ihrer Buchtitel: Pong, Der höfliche Harald, Montgomery, Apostolov, Blumenberg. Der Verlag Surkamp, in dem 2019 ihr letzter Roman Von oben erschien, teilte mit, dass sie gestern in Berlin gestorben ist. Hören wir sie hier noch einmal selbst, wie sie in der Sendung Lesezeit im Deutschlandfunk aus Von oben vorlas, eine Passage über das Hinübergehen, das Grenzgebiet zwischen Leben und Tod.
Im Gewölk, vor dem Tod, nach dem Tod. Das sind zwei grundverschiedene Arten, die eigene Existenz zu erfahren und auf sie zu blicken. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin oben. Seit kurzem. Marode Teile von mir sind unter der Erde, mein versammlungsfähiges Ich, auf das es ankommt, befindet sich oben. Wiewohl das Wort Ich hierfür kein korrekter Begriff ist. Man kann eine nicht greifbare und nicht sichtbare Wesenheit schwerlich mit einem Wort bezeichnen, das ein körperliches Triumphzeichen aufpflanzt. Das Ich bin, der ich bin, ist Gott allein in seiner geballten Seinsgewissheit vorbehalten. Für menschliche, tierische und pflanzliche Geschöpfe kommt es nicht in Frage. Erst recht nicht, nachdem sie gestorben oder verwelkt sind.
Über Sibylle Levitscharow kann ich jetzt live per Telefon sprechen mit einem Schriftstellerkollegen, der mit ihr gut befreundet war, mit Martin Mosebach, der gerade in Rom an einem neuen Roman schreibt und wie Sibylle Levitscharow den Georg-Büchner-Preis erhielt. 2007 war das. Hallo Herr Mosebach nach Rom.
Warum ich den Preis bekommen habe?
Ich wollte Sie erstmal begrüßen, Herr Mosebach, nach Rom und jetzt eingehen auf das Zitat. Man schreibt an seiner Vita rum, sagte Sibylle Levitscharow mal, und macht sich indirekt zu einer anderen Person. Das fand sie toll, dass das möglich ist. Ist denn bei dem, was wir eben von ihr nochmal gehört haben, ist sie da bei sich gewesen?
Da ist sie ganz genau bei sich gewesen. Sie hat sich eigentlich in beinahe allen Werken mit dem Jenseits beschäftigt, mit dem Leben nach dem Tode, mit der Anwesenheit der Toten. Sie hatte eine geradezu unheimliche Vertrautheit mit dem Tod, eine Nähe ohne Schrecken. Das war sozusagen wie der Bruder Tod des Franziskus von Assisi.
Eine Nähe ohne Schrecken. Sie hat auch über ihre schwere Erkrankung gesprochen, Multiple Sklerose, öffentlich, an der sie in den letzten Jahren ja unglaublich litt. Welchen Eindruck hat das auf Sie gemacht, wie Sie mit der Krankheit, mit dem Tod, aber eben auch mit der Komik des Lebens vielleicht auf der anderen Seite umgegangen ist?
Also diese lange Leidenszeit, die ja vom ersten Moment an eigentlich hoffnungslos war, weil diese Krankheit nicht heilbar ist und eigentlich immer schlechter wird. Diese Leidenszeit, die hat sie mit einer schier unfassbaren, erstaunlichen Haltung durchgestanden. Sie hat so lange gearbeitet, wie ihr das überhaupt irgendwie möglich war. Sie hat eigentlich bis noch ganz kurz Stunden vor ihrem Tod an einem Objekt gearbeitet. Sie hat ja nicht nur Schriftstellerin, sie war nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Zeichnerin, Grafikerin und Objektkünstlerin. Und sie hat weiter Lesungen gehalten und Gespräche. Sie hat Verbindungen zu ihren vielen Freunden aufrechterhalten. Sie ist tapfer mit dem Rollator herummarschiert, wenn das auch immer langsamer und immer qualvoller wurde. Und sie hat niemals nach außen hin Verzweiflung gezeigt, sondern ein unglaubliches Annehmen dieser Umstände, gegen die sie nicht revoltiert hat, sondern die sie so lang wie möglich nutzbar gemacht hat für ihre Arbeit.
Vielleicht hat deshalb auch die Süddeutsche Zeitung sie einmal genannt, eine mit allen Wassern gewaschene Schleusenwärterin zwischen Diesseits und Jenseits. Und das ist vielleicht auch jetzt hier der Moment, sie noch ein zweites, abschließendes Mal zu hören, zu dem Apostolow-Stoff und eben auch dem Roman Von oben.
Vielleicht auch, um die eigene Todesangst zu bannen, schreibe ich gerne darüber. Das macht ja schon mal sehr frei. Ich würde auch sagen, es hat vielleicht noch einen biografischen Hintergrund, dass mich als Elfjährige der Tod, der Suizid meines Vaters sehr erschreckt hat. Und ich denke, dass das kein Wunder ist, dass ich um dieses Thema nicht des Selbstmordes so sehr kreise, aber um den Tod kreise. Literatur hat ja das Vermögen, einen zu befreien. Das ist das Schöne daran, ja. Dieses Spielerische an der Literatur, das ist für mich ein großes, jenseits vom Können oder vom Interesse, eine große Selbstbefreiung immer gewesen.
Diese Selbstbefreiung, Martin Mosebach, haben Sie die erleben können in der langen Freundschaft mit ihr?
Ja, und es war, also wenn Sie sagt, es geht um eine Überwindung der Todesangst, das hat man eigentlich am allerwenigsten gespürt. Ich hatte in der Lektüre ihrer Bücher, vor allen Dingen von Consumatus, eines vielleicht der stärksten Bücher, die sie geschrieben hat, und Apostolow, ich hatte buchstäblich das Gefühl, als ob sie den Blick hinter die Grenze getan hat, hinter der noch niemand zurückgekommen ist. Sie hatte eine Vertrautheit die mir nicht vorkam wie fantasiert, sondern die Sicherheit, mit der sie das beschrieben hat, zeugte wie von einer besonderen Einsicht, einer besonderen Kenntnis.
Jetzt haben wir mit der Nachricht ihres Todes sehr viel bislang über ihren Tod auch selber gesprochen und ihren Umgang, auch ihre literarische Auseinandersetzung damit. Vielleicht können Sie literarisch auch noch was sagen zu ihrem besonderen Ton, mit dem sie ja nun nach 2005 die deutschsprachige Literaturszene erobert hat.
Ja, sie war tatsächlich eine ganz besondere Stimme, eine sehr gebildete Schriftstellerin. Da floss also in diese Sprache floss ein ungeheurer Reichtum an Kenntnis ein und an sprachlicher Feinheit, an sprachlichem Reichtum. Sie ist, wenn ich jetzt mal sagen sollte, in welcher Tradition sie gestanden hat, dann würde ich sagen, am ehesten in der Tradition von Jean-Paul in der Vergangenheit. Das heißt, der vertrackte, verflixte Gedanke, das Mäandrierende des Satzbaus, die Ironie, das feine Lächeln, was über allem liegt. Niemals eigentlich die absolute Schwärze, sondern war immer noch ein Fragezeichen, was auch eine ganz düstere Stelle nochmal wieder geöffnet hat und einen Lichtstrahl hineingelassen hat. Ein ganz eigentümlicher Ton.
Martin Mosebach, haben Sie auch mal mit ihr über die Dresdner Rede 2014 gesprochen, in der sie künstliche Befruchtung ablehnte, mit Formulierungen, die wir hier im Detail nicht wiederholen werden?
Ja, sie war Christin und sie sah den Menschen als Gottesgeschöpf an und fand also jegliche Art von Arbeit am Genom, jede Art von Experiment am menschlichen Bausteinen als gefährlich an und als eine Gefährdung, vor allen Dingen, die das Bewusstsein für diese Gotteskindschaft relativiert. Und dagegen hat sie dann protestiert.
Der Schriftsteller Martin Mosebach live aus Rom im Gespräch mit dem Deutschlandfunk über die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharow, die gestern 69-jährig in Berlin starb. Vielen Dank, Herr Mosebach.
Danke Ihnen.
Sie ist die größte lateinamerikanische Bewegung gegen den Raubbau an der Natur und für das Landrecht der Kleinbauern, die brasilianische Bewegung der Landarbeiter ohne Boden, MST. An ihren Aktivisten hatte die brasilianische Militärpolizei im Jahr 1996 im Norden des Landes ein blutiges Massaker verübt. 19 Tote gab es damals. Theatermacher Milo Rau hat mit einem Reenactment vor kurzem zum Jahrestag des Verbrechens medienwirksam daran erinnert. Im belgischen Gent gibt es jetzt das neueste Stück politisches Theater von Milo Rau, nun mit Elementen daraus und mit dem von Sophokles entlehnten Titel Antigone in the Amazon. Die Tochter des Ödipus hat in Gent ein alter Ego, das für den Erhalt des Amazonas-Urwalds kämpft. Dieses Brasilien-Projekt ist ein hochmoralisch aufgeladenes Stück Traumatherapie. Der Schweizer Regisseur und Theaterautor Milo Rau lässt den globalen Süden, den Norden vor Klimakrise, gar Weltuntergang warnen. Das gibt große Spannungen zwischen den Kontinenten in der Genter Uraufführung, die Eberhard Spreng gesehen hat.
Staubige braune Erde bedeckt die Bühne und einmal, wenn Polyneikes niedergeworfen wird als Vertreter für die unterdrückten und massakrierten Landlosen in der brasilianischen Provinz Pará, staubt es heftig im gleißenden Licht eines Scheinwerfers. Das also, so begreift das Publikum, ist das Bild des Verbrechens, das König Kreon und die reiche westliche Welt am Amazonas verübt. Die Verwandlung eines gewaltigen Biotops in einen staubigen, unfruchtbaren Boden. In einer solchen Landschaft hat Milo Rau in einer ergreifenden Szene das Massaker nachstellen lassen, das die Militärpolizei am 17. April 1996 an demonstrierenden Landlosen verübte. Sie steht als filmisches Monument am Anfang von Antigone in the Amazon. Es ist nötig zu schreien, hatte Milo Rau der Presse erklärt, und gleich zu Beginn schallt dieser Schrei wie ein Appell vom lateinamerikanischen Kontinent in den europäischen Kulturbetrieb. Ist die antike Tragödie nur Folie für Milo Raus politisches Eintreten für die Landlosen? Ist deren Kampf die Folie für noch eine Version des derzeit oft gespielten Stückes? Innerhalb seiner Trilogy of the Myths, die hier zum Abschluss kommt, hatte der Regisseur und Aktivist immer wieder das Theater auf seine Fähigkeit hin untersucht, das Ungeheure gegenwärtiger Kriege und Unterdrückung zu fassen. Und ein ums andere Mal war es ihm gelungen, den alten Mythos oder den Kern der antiken Tragödie als Wirkmacht in der globalen Gegenwart wieder aufzuspüren. In dieser portugiesisch, englisch und flämischsprachigen Aufführung ist sein Ensemble gespalten in solche, die sowohl im Film als auch auf der Bühne zu sehen sind, und dem brasilianischen Teil des Ensembles, das nur auf der Leinwand agiert. In Filmausschnitten erscheint es wie ein Strahlen, das aus der brasilianischen Wirklichkeit in die dunkle Bühne des Entegent leuchtet, allen voran der Chor, der hier als politisches Kollektiv zu verstehen ist. Die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne fungieren wie Übersetzer und Vermittler, treten mal mit den Figuren auf der Leinwand in Dialog, mal skizzieren sie einzelne Szenen der Tragödie, mal wieder kommentieren sie die Dreharbeiten oder schildern ihre Erfahrungen bei der Arbeit an dieser Produktion im Norden Brasiliens. Sophokles' alte Tragödie muss also eine transatlantische Zerreißprobe aushalten, und Milo Raus Arbeit ist immer dann am schönsten, wenn die Bruchkanten sichtbar werden, das Unvereinbare, Widersprüchliche des ganzen Vorhabens. Da ist etwa der von Arne de Tremery gespielte Haimon, der den zürnenden Machthaber Kreon zu Vernunft und Mäßigung überreden will und nicht nur in der alten Tragödie scheitert, sondern auch von den Indigenen im Amazonas nicht verstanden wird. Seine Nachdenklichkeit, Unentschiedenheit ist ihnen fremd. I'm the son of a king. Der alte Seher Theresias wiederum wird hier von dem indigenen Philosophen Ailton Krenat gespielt. Vor dem Weltuntergang habe er keine Angst. Seine Welt sei schon vor 500 Jahren untergegangen, sagt er, und meint damit den Kolonialismus und die Zerstörung indigener Lebensräume. Europa müsse sich vor der Apokalypse fürchten, es sei nicht daran gewöhnt. Caesara allerdings, die indigene Aktivistin, die auf der Leinwand die Antigone gibt, tritt hier mit ihrem archaischen Trotz nicht einem halsstarrigen Kreon gegenüber, sondern bleibt eingebettet ins Kollektiv, das den ganzen globalen Kapitalismus zum Gegner hat. Sarah de Bossere ist als Kreon ihrerseits auf der Bühne des Intelligent nur ein dramaturgienreflektierender Rest vom wütenden Autokraten. Der Mythos spricht aus den Filmausschnitten, theatrale Reflexionen aus den physisch präsenten Figuren. Milo Raus Theaterseminar, denn das waren seine, ihre Mittel mit reflektierenden Inszenierungen ja fast immer, findet das alles erschließende Zauberwort diesmal nicht. Die beiden Teile des Ensembles suchen nach gemeinsamen Anknüpfungspunkten, nach Synapsen der Verständigung und finden sie nur selten. Deshalb bleibt vieles materialhaft. Eine Sammlung emotional aufgeladener Details vom Kampf im Amazonas einerseits, eine Sammlung europäischer Ratlosigkeiten ob des sozialen, politischen und ökologischen Desasters andererseits. In all dem wird aber auch Milo Raus Grundgedanke greifbar, nachdem intellektuelle Erneuerung aus den Wäldern kommen wird und nicht aus den Komfortzonen des autoritären Neoliberalismus.
Sagt Eberhard Spreng aus Gent, wo Milo Raus Antigone in the Amazon gestern uraufgeführt wurde, verbunden mit einer Deklaration des 13. Mai, die unter anderem die Praxis des Greenwashings und das Agieren großer Nahrungsmittelkonzerne anklagt. Unterzeichnet haben die Deklaration Denker, Künstler, Aktivisten von Noam Chomsky über Elfriede Jelinek bis Slavoj Žižek. Es war gestern Abend wirklich die Erstaufführung für Leipzig von Benjamin Brittens erster Oper Peter Grimes aus dem Jahr 1945. Es geht um den Tod eines Jungen und eine ja bösartige Dorfgemeinschaft in einem Fischerdorf an der englischen Küste. Die Figur des Außenseiters macht große Strapazen durch, auch stimmlich, und das muss man erstmal hinbekommen. Hören wir mal den amerikanischen Tenor Brandon Gannell als Peter Grimes gestern in Leipzig im ersten Akt. In der Nachfolge von Ulf Schirmer hat Intendant Tobias Wolf jetzt die Britten-Oper inszenieren lassen. Ehe wir an die Inszenierungsleistung von Regisseur Kai Link gehen, erstmal die Bitte an unseren Kritiker Uwe Friedrich, den Plot in Kürze.
Peter Grimes hat seinen Lehrling verloren. Man weiß nicht so ganz genau, warum. Der ist gestorben auf einem Fischzug. Es fängt an mit einer Gerichtsverhandlung, wo ihm keine Schuld nachgewiesen wird. Es wird aber empfohlen, dass er keinen weiteren Lehrling annehmen soll. Er sagt, es geht gar nicht ohne, und holt sich einen Jungen aus dem Waisenhaus oder Arbeitshaus zu ihm, hält als einzige Ellen Orford. Die sind einander, sagen wir mal, zugetan, vielleicht versprochen, und diese von Ihnen erwähnte gehässige Dorfgesellschaft besteht zum Beispiel aus einem Apotheker, der gleichzeitig Drogendealer ist, aus Mrs. Sedley, die sich so wahnsinnig moralisch gibt, aber offensichtlich ein Drogenproblem hat. Die Wirtin hat zwei sogenannte Nichten, die offenbar auch die Dorfprostituierten sind. Zentral in dieser Geschichte ist, dass die alle ihre Geheimnisse haben. Es wird nichts wirklich ausgesprochen, wie diese ganzen Figuren beschädigt bis zerstört sind, und die tun sich alle zusammen gegen Peter Grimes. Der will mit dem neuen Burschen auf einen Fischzug gehen, der verunglückt, und Grimes ist total verzweifelt, geht in den Wahnsinn, bringt sich zum Schluss um. Die Dorfgesellschaft sagt, ja, das ist halt der Lauf des Lebens, die Flut kommt, die Flut geht. Sehr traurig, sehr emotional, diese Oper.
Und 3 Stunden lang, was macht der Regisseur Kai Link daraus?
Kai Link will es im Grunde in die Gegenwart verlegen. Es gibt so ein paar deutliche Signale. Es werden Kartons eines großen Versandhändlers durch die Gegend getragen, dessen Name verfremdet ist. Die Bühne von Dirk Becker besteht vor allen Dingen aus Europaletten, die immer wieder neu kombiniert werden zu diesen Spielstätten. Und es gibt mitunter relativ unelegante Umbauten zum Schluss, wenn Grimes dann allein ist, dann wird endlich ein Bild, das die ganze Zeit an der Seite steht, von dem man überhaupt nicht weiß, was das soll, wird von Bühnenarbeitern hingetragen und dann steht er einzeln davor. Im Grunde ein schönes Bild, aber diese Sachen werden so umständlich aufgebaut. Dieses Bühnenbild besteht zum Teil, was dann wiederum sehr gut funktioniert, aus Plastikplanen, die nur einen ungenauen Blick auf das erlauben, was dahinter stattfindet. Ich sagte schon, alle haben ihre Geheimnisse. Ein echtes Problem für mich mit dieser Inszenierung ist, dass dieser Junge, der eigentlich so 10, 12 Jahre alt vielleicht ist, der ist hier so 16, 18. Alle finden den wahnsinnig attraktiv. Der zieht sich dann auch den Pullover zu früh aus, muss man sagen. Es gibt eine Szene, wo festgestellt wird, dass Grimes ihn offenbar geschlagen hat. Hier zieht er sich aus, sonnt sich, hat überhaupt keine blauen Flecken. Also da merkt man, dass es arg knirscht in dieser Umdeutung, wo noch ein sexueller Subplot stärker gezeigt wird, womit sich Kai Link überhaupt keinen Gefallen tut.
Zur musikalischen Leistung. Dirigent Christoph Gätschold. Mit dem Gewandhausorchester stürzen Sie sich in die Üppigkeit?
Gewandhausorchester, ganz, ganz toll. Der Chor, herausragend. Das Problem mit Christoph Gätschold ist, dass es zu früh zu laut wird, sehr häufig. Aber dann gibt's doch wieder diese utopischen Momente. Zum Beispiel das Quartett der Frauen, die nicht dazugehören. Ellen Orford, Martina Welschenbach, Auntie Karin Lovelius und die beiden Nichten. Da hören wir mal rein.
Eigentlich ist unsere Zeit rum, Uwe Friedrich. Ihre Bilanz gelungen oder nicht?
Insgesamt gelungen, weil das Stück unglaublich stark ist. Es ist gut besetzt. Das Publikum zeigte sich sehr beeindruckt. Meine kritischen Anmerkungen fallen fast nicht ins Gewicht, weil das Stück dann doch überzeugt.
Über den neuen Leipziger Peter Grimes, Uwe Friedrich, vielen Dank. Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske beginnen heute mit einer Bilanz des ESC-Finals.
Schon wieder Letzter, diesmal sogar mit einer Band mit dem sprechenden Namen Lord of the Lost. Schon seit mehreren Jahren folgt für Deutschland beim Eurovision Song Contest wieder ein Debakel auf das andere. Gewonnen hat am Schluss die Favoritin aus Schweden, Loreen, mit ihrem Song Tattoo. Wenn man genau hinhört, könnte man hier ein paar Ähnlichkeiten mit dem ABBA-Song The Winner Takes It All entdecken oder ein paar gemeinsame grundlegende Musikbausteine, wie es die Richter aus dem Plagiatsfall Ed Sheeran wohl formulieren würden. Bei den deutschen ESC-Fans ist die Enttäuschung natürlich groß gewesen. Und da ist sie auch wieder, die Frage, ob Deutschland nicht besser aus dem ESC aussteigen soll. Einer ist tatsächlich gestern Nacht ausgestiegen, nämlich ESC-Kommentator Peter Urban. Immer witzig und kenntnisreich hat er den Wettbewerb jahrzehntelang begleitet und auch immer wieder tröstende Worte für die deutsche Fangemeinde gefunden. Diesmal sagte er vor allem Danke.
Vor allem danke ich Ihnen zu Hause für die Treue, das Vertrauen und den Spaß am ESC, auch in den Jahren, wenn es für uns nicht so gut lief. Es war mir immer ein Vergnügen und eine große Ehre.
Kommentator Peter Urban war das. Ein merkwürdiges Bild der Ukraine wurde übrigens beim ESC vermittelt, dem Land, das ja als Gewinner eigentlich den Wettbewerb hätte austragen dürfen, aber natürlich nicht konnte, wegen des Krieges. Liverpool sprang ein. Statt Ruinen, Not und Zerstörung wurden in den Einspielfilmen vor den Musikbeiträgen heile Brücken, Gebäude und Parks in der Ukraine gezeigt, gefolgt von einem entsprechenden Bauwerk oder Park aus Liverpool und einem aus dem Land der Teilnehmerband, die daraufhin ihren Auftritt hatte. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hatten die Organisatoren eine Videobotschaft beim ESC-Finale gestern Abend denn auch verwehrt, mit der Begründung, ein Grundpfeiler dieses Wettbewerbs sei, dieser Wettbewerb sei unpolitisch. Der Dokumentarfilm Theater of Violence hat den Hauptbewerb des internationalen Filmfests Dogfest München gewonnen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.
Der Karlspreis und Zelensky, da geht's gleich politisch weiter. Das war hier Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Und weiter geht's mit Moritz Küpper in Deutschlandfunk. Das Wahlstudio Bremen hat gewählt, aber auch mit ein bisschen Zelensky.